Herzlich willkommen bei Make Yoga Your Lifestyle, deinem Podcast für mehr Yoga im Alltag. Ich bin Lea Lemang und ich möchte dich inspirieren, Yoga nicht nur als Hobby, sondern als Lebensweg zu wählen. Statt das Glück im Außen zu suchen, können wir es durch Yoga in unserem Inneren finden. Wie das geht, erfährst du in diesem Podcast. Heute habe ich wieder einen wunderbaren Gast für dich, die Melanie zu Gast. Sie wird von ihrem Yoga-Weg und dem weiblichen Prinzip berichten. Melanie ist Yogalehrerin, studiert Psychologie und ist Mutter eines einjährigen Sohnes. Sie hat körperliche und seelische Herausforderungen dank Yoga und dem weiblichen Prinzip überwunden. Wir sprechen unter anderem über Indien, Vipassana, Disziplin, Yin und Yang, Shiva und Shakti. Wie Melanie ins Vertrauen gefunden hat und wie es ihr gelingt, das weibliche Prinzip als beschäftigte Mama zu leben, hörst du in dieser Folge. Bevor es losgeht, noch eine kurze Ankündigung in eigener Sache, weil die Zeit so schnell voranschreitet. Ich bin schon langsam am Kofferpacken für Indien und ich werde wieder eine gratis Online-Klasse aus Indien unterrichten, und zwar am 22.09. Der Link zum Meeting wird per Newsletter verschickt. Also versäume es nicht, dich dort einzutragen, wenn du Lust hast, mich online in Indien zu besuchen. Wir werden eine Pranayama- und Meditationsklasse haben mit dem Fokus auf die Chakren. Und das ist dann der Auftakt zum Doors Open für die Make Yoga Your Lifestyle Community. Also wenn du dich für mein Online-Studio interessierst, hörst du auch dazu dann noch im Anschluss ein bisschen was und hast auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Jetzt aber zum Gespräch mit Melanie. Hallo Melanie, schön, dass du da bist und herzlich willkommen in meinem Podcast.
Hallo liebe Lea, danke, dass du mich eingeladen hast.
Ja, ich freue mich ganz doll, mich jetzt mal live mit dir auszutauschen. Ich höre ja schon länger deinen Podcast und wir folgen uns auf Instagram und jetzt lernen wir uns mal persönlich kennen. Magst du zum Einstieg uns einmal verraten, wo bist du gerade und wie geht's dir heute?
Ja, gerne. Also ich bin zu Hause. Mein Zuhause ist in Uste, das ist in der Nähe von Zürich, ein bisschen ländlicher. Und ja, was mache ich heute? Ich habe gerade mit Hypothesentesten mich beschäftigt. Also ich habe Ende Monat eine Prüfung, ich studiere Psychologie und bin jetzt sehr froh, dass wir dieses Interview machen. Das ist eine schöne Abwechslung. Und mir geht's gut.
Das freut mich zu hören. Und ja, dann können wir jetzt vielleicht ein bisschen in die Yin-Energie eintauchen im Gespräch, wo du gerade Yang hattest beim Lernen. Ich habe dir ja schon erzählt, ich habe so viele Ähnlichkeiten schon zwischen uns festgestellt. Und eine Gemeinsamkeit, die wir haben, ist eine Verbindung zu Indien. Und ich würde total gerne hören, wann warst du das erste Mal in Indien? Wie kam es dazu? Und wie hat es dir dann dort vor Ort, wie war der erste Eindruck?
Also ich war in 2007 das erste Mal in Indien und es war eigentlich nicht so geplant, wohin ich gehe. Es war eigentlich zufällig Indien, da meine Freundin schon länger unterwegs war. Ich war damals sehr jung, 21 Jahre alt. Ich habe noch nie den Kontinent verlassen. Also ich hätte mich damals nicht getraut, irgendwie alleine zu reisen. Und ich habe sie dann gefragt, hey, wo bist du? Ich habe damals meine Arbeitsstelle gekündigt und hatte einfach Lust zu reisen. Und sie meinte, ja, in Indien. Und ich sagte dann, okay, hast du Lust, ich komme. Und für sie war es okay. Und wir haben uns dann in Neu-Delhi getroffen. Ich den totalen Kulturschock aus der Schweiz, direkt nach Delhi. Ja, und sie hat mich dann mitgenommen nach Rishikesh. Und da habe ich dann das erste Mal Yoga kennengelernt. Und ich kann mich gut erinnern, weil ich war sehr unsportlich damals, auch nie gut im Sport und habe dann 3 Tage Yoga praktiziert und ich hatte wirklich einen fiebrigen Körper. Es war wirklich, ich wurde krank, mein Körper war sich das nicht gewohnt. Und trotzdem dachte ich so, wow, es ist ein Rieseneffekt, auch mit diesen Atemtechniken und diese Meditation. Und ja, da hat es mich damals gepackt und seit 2007 praktiziere ich Yoga.
Wahnsinn. Und du hast den Kulturschock erwähnt, den kenne ich natürlich auch. Und ich habe immer viele Hörerinnen, die auch so mit dem Gedanken spielen, vielleicht mal nach Indien zu reisen. Magst du einmal ein bisschen schildern, wie sich dieser Kulturschock angefühlt hat?
Ja, damals war natürlich für mich ganz schwierig zu sehen, so diese Armut. Auch hatte ich so ein bisschen Angst. Ich habe mir sogar, weil aufgrund meiner Mutter, sie meinte, ich könne nicht blond nach Indien gehen, habe ich mir noch meine Haare dunkelbraun gefärbt. Das weiß ich noch ganz genau. Also ich hatte schon so ein bisschen Angst vor Indien, aber es hat sich überhaupt nicht so herausgestellt. Also ich habe die Leute als sehr herzlich und warm empfunden und ja, und bin auch immer wieder nach Indien gereist. Ich bin sogar schwanger noch nach Indien gereist, was natürlich auch viele jetzt abraten würden. Aber ja, da ich Indien kennengelernt habe und ich wusste, wie ich in Indien auch navigieren muss oder darf, also man geht sicherlich nicht nachts alleine auf die Straße, immer bei Tageslicht und auch gerne in Begleitschaft. Das sind so gewisse Vorsorgemaßnahmen oder man passt sich gerne auch an mit halt der Kleidung. Aber wenn man da sich wirklich anpasst und dann kann man Indien wirklich sehr genießen. Ich weiß nicht, wie war es denn bei dir?
Ich sehe es ganz genauso wie du. Also ich bin hier schon die ganze Zeit am Nicken, weil mir geht es eben auch so. Und ich finde es schön, was du sagst, weil ich krieg's immer mal wieder mit, dass Touristinnen halt in Indien sind und sich einfach verhalten wie zu Hause und dann halt vielleicht auch eher ein bisschen unangenehmere Erfahrungen machen oder einfach nochmal auf andere Art und Weise natürlich Aufmerksamkeit bekommen. Und deswegen finde ich halt auch immer wichtig, sich mit der Kultur auseinanderzusetzen, sich einfach ein bisschen bewusst zu sein, in was für ein Land man fährt, dass die Rolle der Frau dort halt einfach noch anders ist, ne? Und dass ich passe mich eben auch an. Also ich hatte auch definitiv einen Kulturschock. Ich war damals so ein bisschen naiv. Also ich hatte gar nicht so eine Angst vorher, sondern eher, als ich dann dort war, dachte ich plötzlich, oh krass, hier ist ja alles völlig anders und war dann so ein bisschen überwältigt. Aber eben, man findet sich ein und ich war dann auch ganz positiv überrascht, wie viel Herzlichkeit einem auch entgegenkommt und ja, also rund um positive Erfahrung. Und mich zieht es ja auch immer wieder hin, nicht ohne Grund.
Ja.
Mich würde auch noch interessieren, weil du gerade von Rishikesh und deinen ersten Yoga-Erfahrungen gesprochen hast. Erinnerst du dich dann noch an deine ganz allererste Yogastunde dort? Magst du uns da vielleicht noch einmal mit hinnehmen?
Ja, ich erinnere mich nicht an die erste, aber noch so ans Gebäude. Leider weiß ich den Namen auch nicht mehr vom Lehrer. Aber etwas ist mir geblieben. Wir haben damals den Kopfstand gemacht und ich konnte den einfach so, weil dieser Lehrer das einfach, ja, jetzt gehen wir in den Kopfstand, so ein bisschen wie halt diese Inder auch sind, also kein wirkliches Drumherum, was jetzt passieren könnte oder auf was man jetzt achten muss beim Kopfstand. Und ich konnte den seit ich den das erste Mal gemacht habe. Das war
Wahnsinn.
wirklich, ja, das war wirklich Wahnsinn. Und weil ich unterrichte den ja auch und ich würde den nie so unterrichten. Aber ja, hat mich das schon noch so ein bisschen fasziniert. Genau. Und es war, glaube ich, eher auch Hatha-Yoga. Es waren jetzt keine großen Flows. Es war wirklich klassisches Hatha-Yoga. Ja.
Ich mag ja bis heute sehr gerne das klassische Hatha-Yoga und im Inneren muss ich auch manchmal so die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, weil dort natürlich ganz anders unterrichtet wird als bei uns. Aber ich finde, man muss halt selbst einfach ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen, ne? Es wird einem nicht so viel abgenommen. Wir sind sehr viel zaghafter und erklären eben viel mehr. Aber ich mag es halt sehr gerne, so unterrichtet zu werden und so in diese Selbstverantwortung zu kommen. Also mir tut es immer wieder sehr gut dort. Und dich zieht's ja auch immer wieder hin.
Genau, ich war ja mehrmals da. Ich war dann
Ja.
auch länger in Mysore, und ja, auch in Kerala. Genau.
Ah ja, siehst du auch alles Orte, wo ich auch schon Zeit verbracht habe. Aber dich hat es auch noch in ein anderes Land gezogen, nämlich nach Thailand, wo du Vipassana gemacht hast, richtig?
Genau, das war auch das erste Mal Vipassana, gleich als ich diese Reise nach Indien gemacht habe. Da habe ich auch so das erste Mal mich ein bisschen treiben lassen und habe dann auch gehört von Vipassana in Koh Phangan und dachte so, das muss ich unbedingt ausprobieren und bin dann nach Koh Phangan gereist, nach Indien. Zuerst war ich noch in Sri Lanka und dann bin ich nach Thailand. Und ja, das war schon eine mega Erfahrung, weil ich hatte natürlich keinen Sitz. Also mir hat diese 10 Tage, es war wirklich klassisch 10 Tage, morgens um 4 Uhr aufstehen, wirklich sehr strikt auch getrennt, Frauen, Männer. Und ja, wir hatten auch noch Stehmeditation, das war auch richtig anstrengend. Und Gehmeditation und eben Sitzmeditation. Und doch hat mir das unheimlich gut getan. Und ich habe danach immer wieder Vipassana-Retreats gemacht und auch mehr meditiert. Und heute ist das natürlich eine ganz andere Praxis. Also ich würde mal sagen, das erste Mal, ich kam nicht in dieses Eins oder in diesen meditativen Zustand. Ich war so beschäftigt mit meiner Zukunft und meiner Vergangenheit und fand diese Ruhe nicht in meinem Geist. Ich war sehr jung. Und jetzt so, ja, diese 15 Jahre später sieht das schon, oder ja, das ist schon länger her, ist es schon anders geworden. Also jetzt genieße ich Vipassana-Retreats sehr, genau.
Also die Technik ist bei dir geblieben. Du
Genau.
meditierst auch, wenn du zu Hause selbst meditierst, meditierst du auch
Ja.
Vipassana. Und du machst das thailändische Vipassana und nicht das nach Esen Goenka,
Nicht nach
richtig?
Goenka, nein. Genau.
Ich glaube, ich habe mal davon gehört, ihr legt dann viel den Fokus auf die Emotionen auch, oder? Ist das
Einfach
richtig?
alles, was kommt. Also alles darf sein und immer wirklich im Moment schauen, was kommt, was geht, immer im Moment. Auch natürlich Fokus kann man sich auch immer wieder auf den Atem konzentrieren, aber man probiert ja nicht wirklich nur sich zu fokussieren auf die Atmung, sondern wirklich, was ist, was für Emotionen da sind, was für Gefühlsregungen. Genau.
Klingt ein bisschen ähnlich wie Esen Goenka, aber ich glaube, so kleine Feinheiten gibt es wahrscheinlich, die sich unterscheiden. Aber es scheint auch streng zu sein, wenn man dann bei diesem Retreat ist, wie sich das angehört hat, ne? Also es, weil mich interessiert, weil ich weiß ja, heute arbeitest du mit dem weiblichen Prinzip und viel mit dem Yin. Wie geht's dir so mit dem, was man ja häufig als Kontrast wahrnimmt, Disziplin aufzubringen, aber auch so nett mit sich zu sein oder vielleicht auch Dinge nicht zu streng zu sehen?
Ja, also in der Tat, ich war sehr stark im Disziplinieren, in der Disziplin zu Hause, auch aufgrund meiner Lehrer in Indien. Da habe ich wirklich auch, also da war absoluter Fokus auf perfektes Alignment im Yoga. Wir haben da wirklich halbstundenweise Utkatasana geübt und kleinste Fehler wurden korrigiert und man kann wirklich, es war so Zuckerbrot und Peitsche. Also es war total das Gegenteil vom weiblichen Prinzip. Also ich weiß, was es bedeutet, aber auch so diesen Bliss zu erfahren im starken Yang. Und ich würde jetzt mal sagen, so wie Vipassana ist wirklich, der Rahmen ist ja gegeben, also diese Routine und dieses eben Aussitzen, diese Disziplin, sich immer wieder zurückzuführen in den jetzigen Moment. Und trotzdem denke ich, da kann ja dieses Weiche, dieses Yin einfließen, dass man liebevoll mit sich ist. Und ich muss auch sagen, heute, wenn ich Vipassana mache, da nehme ich mich auch raus. Also da gehe ich zum Beispiel dann halt eine Stunde Yoga praktizieren und verabschiede mich von dieser Gruppe, weil es fällt ja eigentlich niemandem auf. Also ich schaue hier viel besser zu mir, als ich das vielleicht zu Beginn, weil zu Beginn dachte ich so, ja, jetzt hast du es nicht richtig gemacht, wenn du jetzt irgendwie mal eine Stunde Yoga für dich praktizierst und nicht dabei bist. Und da bin ich viel liebevoller mit mir geworden und schaue auch noch mehr auf meine Bedürfnisse. Und wie gesagt, ist für mich die Praxis, das Meditieren ist für mich nicht mehr das, dieses Üben. Am Anfang braucht es diese Übung. Das ist wie mit allem, wenn du eine neue Disziplin, sagen wir Sport, wenn du jetzt anfängst zu kraulen, kannst du es ja auch noch nicht. Also dann ist es dieses Üben, diese Wiederholung, dieses Dranbleiben. Das ist bei der Meditation ja ähnlich. Und irgendwann ist es automatisiert. Und dann kannst du eigentlich genießen und dann kommst du in diesen meditativen Zustand. Und da bin ich und darum ist es für mich auch nicht mehr so mit Disziplin verbunden. Aber klar, ich freue mich dann auch, wenn es Mittagpause ist und ich etwas essen kann. Also so ist es nicht, aber ja.
Ja, aber es hört sich so an, als hätte sich eben vor allem so deine innere Einstellung verändert, ne? Dass du nicht
Genau.
mehr so streng zu dir bist. Und ich habe
Ja.
das Gefühl, dass es eben genau das ist, was so ein wichtiges Learning ist. Häufig kommt uns eben, wenn wir Yoga kennenlernen, denken wir manchmal, oh Gott, das ist so streng und oh Gott, ich soll jeden Tag üben. Und das fühlt sich dann so nach Druck an. Aber wenn man innerlich nicht mit Druck darauf reagiert, dann ist das ja was ganz anderes, ne?
Genau. Ja.
Ich bin noch ganz gespannt, weiter über deinen Weg zu hören, weil es klingt so, als hättest du dann ganz schön Feuer gefangen. Du hast Yoga kennengelernt, kurz danach das Vipassana gemacht. Also du hast dich dann anscheinend ziemlich da reingestürzt. Und es ist auch gar nicht so viel Zeit vergangen, bis du dann deine Yoga-Lehrerausbildung gemacht hast. Oder brauchte das noch ein bisschen? Wie war da so der
Es
Weg?
brauchte noch ein bisschen, ja, das waren gut so 5, 6 Jahre. Da habe ich einfach für mich Yoga praktiziert. Ich hätte mich damals nicht angemeldet für ein Yoga-Teach-Training, weil ich wollte eine Yoga-Lehrerin werden. Aber es kam so eine Phase, wo ich dachte, jetzt praktiziere ich so viel Yoga und irgendwie möchte ich mehr über das Yoga erfahren, über all diese Positionen, über ja, die Effekte der Positionen. Und darum habe ich mich dann angemeldet für das erste 200-Stunden-Yoga-Training hier in Zürich. Und dann, ja, hat sich wirklich eine absolut grandiose Welt aufgetan. Ich war damals auch noch Karma-Yogi. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Also ich war auch verantwortlich so fürs Check-in und für den Tee und dass die Leute sich wohlgefühlt haben. Wir waren eine mega große Gruppe. Und ja, damals dachte ich wirklich so, jetzt habe ich das Leben verstanden. Also ich dachte so, ach, das ist ja einfach alles so logisch und so einfach. Und ja, natürlich habe ich es nicht verstanden, weil es kamen dann auch Krisen auf mich zu. Und da musste ich dann ein bisschen den Kurs wechseln. Aber prinzipiell war das schon so eine mega tolle Erfahrung, dieses erste Yoga-Teach-Training. Und ja, bin dann auch dran geblieben. Also ich habe dann weitere Ausbildungen gemacht. Ich bin nach Indien, Philosophie, habe mich interessiert. Dann habe ich auch andere Richtungen ausprobiert. Also Aerial-Yoga habe ich auch eine Ausbildung und Yin-Yoga. Das hat mich dann wirklich sehr berührt, Yin-Yoga. Da habe ich auch vieles, ja, für mich herausnehmen können und bin da einfach auf diesem Weg geblieben. Genau.
Und jetzt würde ich gerne so viele Sachen auf einmal fragen. Aber du hast gerade schon die Krisen erwähnt. Eine Krise war ja, glaube ich, auch eine körperliche, richtig, nur dass du einen Unfall hattest.
Das war genau, das war, ich hatte dieses Teach Training und kurz nach dem Yoga-Teach-Training, nach dem ersten, hatte ich einen Skiunfall und mir dabei den ersten Lendenwirbel
Oh
gebrochen. Und
je.
dann lag ich wirklich 3 Monate flach zu Hause. Ich durfte mich nicht groß bewegen, also ein bisschen laufen ging, aber alles sehr langsam. Ja, und das war wie aber ein Geschenk, weil ich wusste, das hätte ganz übel enden können. Also ich hätte auch querschnittgelähmt sein können. Ich hatte auch keinen Helm an. Ganz, ganz dumm von mir. Und ja, ich hatte einfach eine durchzachte Nacht. Also ich habe nicht viel geschlafen. Es war einfach Ende der Saison. Der Schnee war klebrig. Es, ja, auf jeden Fall war ich so froh, dass ich eben nur diesen Bruch hatte. Und ich wusste, ich konnte das richtig deuten, dass es wichtig war, dass ich runterfahre, dass ich entschleunige, weil ich habe damals eine eigene Firma gegründet. Ich habe eben ich habe noch eine Ausbildung fertig gemacht, genau, Diplom. Arbeit hatte ich damals. Dann hatte ich dieses Teach Training, also wie zu, eine Beziehung und viel zu viel. Und ich wusste, so geht es nicht weiter. Und das war ein Zeichen dafür. Genau, einfach slow down. Und dann habe ich diesen Monat einfach sehr genossen und viel gelesen. Ich weiß, ich habe da was viel gelesen. Osho habe ich gelesen und ja, jenste Bücher über Spiritualität und teilweise auch Esoterik. Und ja, es war für mich so eine Heilreise auch da. Da hatte ich endlich mal Zeit, mich um mich zu kümmern. Genau.
Wie toll, dass du das auch so sehen konntest. Da hatte sich wahrscheinlich dein Yoga schon ganz gut drauf vorbereitet, vielleicht
Ja,
auf
und ich bin auch
diese Krise.
überzeugt, dass aufgrund des Yogas, da meine Muskulatur ja auch stabil war, weil es war so wie ein Klappmesser. Also dieser Unfall war so wie, ich bin so kurz zusammengeknickt. Und dann hat sich aber alles wieder so richtig sortiert in meinem Körper und ich bin dann mit den Skiern runtergefahren und dann zum Arzt und dann hat sie den Notfall, die Ambulanz gerufen, musste ins Krankenhaus. Aber ich wusste, dass auch aufgrund meiner körperlichen Aktivität, also diese Rückenmuskulatur auch so stark war und das eben alles auch gut zusammengehalten hat. Also da bin ich fast überzeugt davon. Und die Genesung war dann auch schön, weil ich da mit Yoga, ich hatte eine Physiotherapeutin, die Yogalehrerin ist, und wir haben dann mit Yoga-Übungen alles wieder aufgebaut. Ich wusste aber, ich kann mich erinnern, das erste Mal im herabschauenden Hund habe ich nur gezittert. Also es war wirklich, ich habe wieder von null gestartet, natürlich nicht von null, weil der Körper konnte sich ja erinnern. Aber ich ging wieder in die Anfängerstunden, also tatsächlich. Aber war gut. Es war wirklich gut, ja, hat mir viel gebracht.
Schön. Und es klingt auch, als seist du gar nicht so in eine Opferrolle gekommen, weil es kann ja auch manchmal sein, dann hat man es endlich rausgefühlt. Ne? Du meinst auch gerade, ich dachte, ich hätte das Leben verstanden. Manchmal denkt man dann so, ja, jetzt mache ich immer meine Yoga-Praxis und dann wird man krank oder hat einen Unfall und man kann es eben nicht mehr machen. Und dann braucht man wieder andere Tools. Ne? Aber da hattest du dann offenbar einige schon an deiner Hand.
Genau, das hatte ich glücklicherweise, ja. Ja.
Und es ist aber nicht die letzte Krise
Nein.
geblieben, sondern du hast auch auf deiner Website erwähnt, dass du so eine richtige Sinnkrise dann
Ja,
nochmal
total.
hattest.
Also es war der schlimmste, tiefste Punkt in meinem Leben. Das war im 2018. Da hat wirklich das Universum mir einiges aufgezeigt. Also vielleicht einfach kurz zusammengefasst, ich hatte eine Personalfirma, also ich hatte eine eigene Unternehmung. Ich war 28 Jahre jung, also sehr jung gegründet. Das war sehr erfolgreich, ich habe viel Geld verdient. Und dann gab es aber Probleme mit dem Staat, das bei uns heißt es das SECO, weil ich wollte international gehen und die haben mich dann überprüft. Und da gab es ein Problem, weil mein Bruder eben auch Mitinhaber war der Firma und Kunde. Und das wollten sie nicht, aber er war mein größter Kunde. Also ich habe mit ihm einige Millionen Umsätze gemacht. Und ich durfte dann, weil es ist sehr reguliert, diese Branche, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wahrscheinlich ist es bei euch auch sehr reguliert, nicht mehr vermitteln, ihm keine temporären Mitarbeiter mehr schicken. Und das war richtig heftig. Da mussten wir vor Gericht. Und meine Arbeit hat sich durch das total verändert. Und ich habe mir dann auch überlegt, falls wir das jetzt nicht gewinnen und ich das nicht weitermachen kann, möchte ich das überhaupt? Ist das wirklich, ja, ist das wirklich das, was ich möchte? Oder ist es jetzt einfach das, was mir so ein bisschen zugespielt worden ist? Und dann bin ich erstmal auf Reisen, wieder nach Indien. Und habe da jemanden kennengelernt, war total verliebt. Es war eine Ferndistanz, also er ist Inder, aber also in Neuseeland aufgewachsen. Und ja, das gab dann so einige Probleme, kam dann mit dieser Distanz. Diese Beziehung ging dann auseinander und ich hatte mega Liebeskummer. Und dieser Liebeskummer war dann der Auslöser einer Depression, würde ich heute sagen. Genau, also es gibt ja immer so Krisen oder Auslöser. Das liegt ja viel drunter. Also nicht dieser Mann, aber das ist eben das, was es ausgelöst hat. Dann hatte ich noch eine Anstellung und da wurde ich nach irgendwie 4, 5 Monaten wurde mir da gekündigt. Das war auch ziemlich heftig und ja, es hat sehr an meinem Selbstwert genagt. Das Ganze, das war einfach zu viel. Also ich hatte wie nichts mehr, was mich irgendwie beschäftigte oder gehalten hat, außer das Yoga. Yoga habe ich weiterhin praktiziert. Ich habe dann ein bisschen umgestellt, mehr Richtung Ashtanga, weil ich das auch empfehlen kann bei Depressionen oder wenn man einfach wie so ein Tief hat, einfach körperlich, wenigstens körperlich in die Stärke zu kommen. Genau, aber da habe ich dann das erste Mal das Yin kennengelernt, auch aufgrund einer Ausbildung, die ich gemacht habe. Also ich habe dann noch eine Yin-Yoga-Ausbildung gemacht in Portugal. Und da geht es sehr viel um Emotionen und um diesen Kreislauf, eben auch im Herbst zum Beispiel, dass das Loslassen einfach auch zum Leben dazu gehört. Und Winter der Rückzug ist und so weiter. Und zusätzlich habe ich jemanden kennengelernt. Die Person hat mir dann von dem weiblichen Prinzip erzählt. Und so bin ich auf das weibliche Prinzip gekommen. Also ich wurde dann von ihr gecoacht und habe mich auf das eingelassen, weil ich wusste einfach so, wie ich bis jetzt mein Leben geführt habe, auch mit dem Yoga. Yoga war immer der Anker, aber konnte mir damals nicht helfen. Meditation auch nicht. Es war einfach zu tief. Aber das weibliche Prinzip, das hat mich dann wirklich aus diesem Schlamassel geholt, würde ich jetzt mal sagen, weil ich einfach losgelassen habe und geschaut habe, was passiert, was kommt auf mich zu. Und das braucht sehr viel Mut, weil ich hatte natürlich Existenzängste. Ich habe mich dann schon wieder beworben für eine Stelle und ich war dann unter den letzten zwei und wurde dann nicht genommen und ich war froh, weil ich hatte ein sehr ungutes Gefühl. Ich hätte das einfach gemacht aus rationalen Gründen. Und dann habe ich einfach losgelassen und geschaut, was passiert. Und habe mir ganz viel Zeit gegönnt. Ein bisschen Yoga unterrichtet, aber sonst nicht viel gearbeitet. Und ging nochmals nach Indien, ging reisen und bin dann zurückgekommen. Und dann fing es dann an, eben dieses Wirken des weiblichen Prinzips. Also da kam dann die erste Magie zustande.
Wie sah dieses Coaching aus, das du da bekommen hast mit der Lehrerin, die dich an das weibliche Prinzip herangeführt hat?
Ja, es waren so High-Sessions, wo wir einfach zuerst so ein bisschen holotropisch geatmet haben. Und dann hat sie mich so ein bisschen geführt, also durch eine Reise. Und da war wirklich mein Nervensystem konnte da wirklich loslassen und entspannen. Und man kann ja nur loslassen, wenn man sich sicher fühlt. Und ich habe mich damals einfach nicht mehr sicher gefühlt, aber diese High Session konnten das bewirken, dass ich mich wieder sicher fühle in mir. Und auch verbal, also wir waren auch via WhatsApp im Austausch und sie hat mir immer wieder Inputs gegeben und immer wieder über dieses weibliche Prinzip gesprochen und auch wirklich so gecoacht im Sinn, so das würde ich so und so machen. Genau, aber das war nicht oft. Also dann gab es vielleicht einmal ein Coaching intensiv und dann, ja, fand ich schön. Gab es auch wieder mehrere Monate, wo ich einfach geflossen bin mit diesen Informationen. Gab es vielleicht wieder mal ein Coaching. Also war jetzt nicht ein wöchentliches Coaching, sondern es war so Informationen und dann wieder setzen lassen. Und so mache ja auch einen Jahreskurs zu diesem weiblichen Prinzip und so baue ich das auch ein bisschen auf. Jetzt nicht eins zu eins, sondern in der Gruppe. Dann sieht man sich so viermal jährlich. Und dann kannst du es wieder setzen lassen und dann sieht man sich wieder und es kommt dann wieder neuer Input. Genau.
Und jetzt meintest du gerade, und dann hat die Magie begonnen. Was würdest du sagen? Was hat sich mit diesem weiblichen Prinzip in deinem Leben besonders verändert oder wie sah diese Magie aus?
Genau, also es ist so, dass im weiblichen Prinzip wir in dieses Nichts tauchen können. Im Sinne von, dass wir Freiräume schaffen, damit was entsteht, damit das, was zu uns gehört, vielleicht auch unser Seelenplan, nenne ich das, dass der sich zeigen darf. Und wenn wir von Montag bis Sonntag einfach uns zu clustern mit Terminen und Arbeit, und dann hat das gar nicht, dieses Prinzip gar nicht die Möglichkeit, sich zu zeigen oder sich zu entfalten. Also heißt, ich hatte da ganz viel Zeit. Ich habe wirklich so von Tag zu Tag bin aufgewacht, geschaut, was habe ich Lust, was möchte ich heute, also sehr intrinsisch motiviert, was habe ich Lust, was möchte ich machen. Durch diese viele Zeit, die ich hatte, konnte ich ja auch mich besser einlassen auf Gespräche, auf Menschen, Dinge sind entstanden. Und es war wirklich so, ich war dann reisen, habe eben Yin-Yoga-Teach-Training gemacht, dann war ich in Portugal, in Porto, und da habe ich das erste Mal Aerial-Yoga ausprobiert, und sie meinte dann, es gebe bald ein Aerial-Yoga-Teach-Training, habe ich das auch noch gemacht. Und ich habe dann diese Prüfung absolviert, und sie, das war so eine Online-Geschichte, und sie ist in Australien zu Hause und meinte so, mach doch das in der Schweiz. Du hast das so gut absolviert, biete doch dieses Training auch in der Schweiz an, also so Hälfte vor Ort, Hälfte online. Und das habe ich dann gemacht, und so habe ich so meine ersten 10.000 Franken, Schweizer Franken Umsatz gemacht, und so kamen die Dinge. Also die Dinge kamen dann auf mich zu, auch beruflich. Ich bin immer noch Fan, also ich habe dieses Label noch, es ist ein bisschen kleiner jetzt geworden, dieser Shop, was ich vertreibe, auch noch Eco und Fair Fashion Yoga-Kleider. Und bin sehr Fan von Anjali, von dieser Marke, und die das in der Schweiz gemacht haben, die kannten mich, weil ich eben so begeistert bin von dieser Marke. Und die wollten dann aufhören, die kamen und haben mir das quasi angeboten zu machen. Also die Sachen kamen dann auf mich zu. So habe ich dann immer mehr Vertrauen gekriegt in dieses Prinzip. Und so bin ich seit, ja, würde ich mal sagen, seit 2018 unterwegs, dass ich einfach Dinge abgebe und schaue, was passiert. Also so ist mein Partner in mein Leben gekommen. So ist mein letzter Wohnort. Ich bin dann aufs Land wirklich in ein Tausendseelendorf gezogen, wo ich niemanden kannte. Aber ich habe das so stark gespürt, das ist auch sehr Intuition, dass ich dahin muss, weil da einfach sehr viel Energie ist. Ja, so habe ich mein Leben kreiert, und es geht mir heute viel besser damit. Ja, es ist eben diese Magie, die dann entstehen darf, wenn man sie eben zulässt. Genau.
Richtig schön. Mir wird ganz warm ums Herz, wenn ich dir lausche, weil ich glaube, das müssen die Menschen einfach hören, weil es ist ja letztendlich, kommt einem in unserer Gesellschaft halt sehr revolutionär vor, weil wir es einfach komplett anders gelernt haben, ne? Wir lernen immer, du musst ganz viel tun, und es wird ja eigentlich immer so gesagt, das habe ich jetzt auch gedacht, als ich Olympische Spiele geguckt habe, wie wir die Athleten feiern, wenn sie mit Verletzungen halt weiter Sport machen und
Ja,
so,
es
ne?
ist Wahnsinn, ja.
Es ist ja auch beeindruckend, aber es ist halt so auch ein bisschen sinnbildlich für unsere Gesellschaft, dass wir immer so
Genau.
dieses Funktionieren und was tun müssen und so, ne?
Ja, es ist extrem. Es ist extrem. Und es ist auch manchmal, also ich hatte diese Identitätskrise, und die kam auch, weil ich einfach funktioniert habe. Und wenn diese Dinge wegfallen, wie Arbeit, vielleicht auch Menschen, ja, wer bin ich dann noch? Und was möchte ich eigentlich? Und wir werden einfach so krass nach Leistung und Anerkennung im Außen trainiert. Und das ist meine Meinung. Ist es okay? Es braucht ja beides, es braucht ja das Yang und das Yin. Aber jetzt in unseren Breitengraden braucht es viel mehr Yin. Es braucht viel mehr diese Werte, dass man die auch schätzt, wie Rückzug, Stille, Langsamkeit, Entspannung. Es braucht ja beides im Leben. Und ich denke jetzt, ich bin ja Mama geworden, und ich bin so entspannt. Ich finde, ich habe mir das immer viel, viel stressiger vorgestellt, als es für mich jetzt tatsächlich ist. Und ja, ich denke schon, dass ich durch diesen Wandel einiges in mir verändern konnte. Und dass sich dann dies auch zeigt, natürlich im Außen. Und da hat das weibliche Prinzip einen enormen Einfluss. Weil Yoga ist das eine, Und das ist sicher auch wichtig. Im Yoga lernen wir auch, auf uns zu hören und unsere Gefühle wahrzunehmen, achtsam zu sein. Das ist ganz wichtig. Aber dann eben dieses in dieses Urvertrauen zu kommen, in diese Anbindung nach oben und nach unten, sich zu verbinden mit Mutter Erde, Vater Himmel, das habe ich wirklich über das weibliche Prinzip erfahren dürfen. Aber es ist diese Shakti-Energie. Und Shakti steht ja auch für die Urmutter. Und Shakti erfahren wir nicht, wenn wir gezielte Übungen machen, dass sie endlich ja aufweckt oder Kundalini sich aufwecken kann, und sondern meiner Meinung eben durch dieses totale Loslassen und diese Hingabe. Das ist das wichtige Wort. Es ist wirklich die Hingabe an das Leben und auch immer in zusammen mit der größeren Macht, also mit dem höheren Bewusstsein. Das ist ganz, ganz essentiell im weiblichen Prinzip, auch wenn wir Rituale machen und wenn wir Wünsche ins Universum geben, sind ganz wichtig.
Wie,
Ja.
wo würdest du das weibliche Prinzip einordnen? Also wird es jetzt, wenn man so an Tradition denkt, sozusagen, ne, würdest du sagen, da spielt vieles mit rein, weil jetzt eben wir benutzen Begriffe wie Yin und Shakti und im Yoga spielt ja auch Hingabe eine Rolle. Würdest du sagen, ist es alles von fließender verschiedener Tradition zusammen oder ist es eine bestimmte Tradition, der man dort folgt?
Nein, es ist nicht eine bestimmte Tradition, es ist universelles Wissen. Und du findest das überall. Ich hatte mal einen Podcast mit jemandem, die mehr aus dem Schamanismus kommt. Pachamama ist ein Begriff. In der Yoga-Philosophie ist es eben Shakti. In der chinesischen Philosophie ist es das Yin. Und ich nenne es jetzt einfach weibliches Prinzip, weil für mich ist es das, was es eigentlich ausdrückt, was es wirklich ist. Genau, und es gibt auch nicht wirklich Literatur, es gibt eben vereinzelte Literatur, aber wenn man da ein bisschen forscht, gibt es ganz viele Parallelen, vielleicht nicht eins zu eins, aber man erkennt es immer wieder, was es eigentlich ist. Und andere nennen es auch das Flow-Prinzip. Vielleicht hast du auch davon schon gehört. Und es gibt auch Männer, und nicht wenige, die ich kennenlernen durfte, die total nach diesem weiblichen Prinzip oder nach diesem Flow-Prinzip leben.
Ja, schön, dass du das sagst,
Ja.
weil das ist ja auch so eine häufige Diskussion, jetzt gerade wo auch diese Gender-Debatte so groß ist überall. Und auch manchmal wird ja auch den Yoga-Traditionen vorgeworfen, wenn man eben von weiblicher und männlicher Energie spricht. Das wäre nicht mehr zeitgemäß und man dürfte nur noch von Sonne und Mond sprechen. Für mich, ich kann halt durchaus diese Begriffe männlich und weiblich benutzen, ohne dass ich sie unbedingt an die Geschlechtsidentität binde, weil letztendlich haben wir ja alle beide Energien in uns. Wie geht's dir da mit diesen Geschlechterzuordnungen?
Ja, die Wörter sind ja an und für sich neutral. Wenn es triggert, dann ist es ja was mit einem selber zu tun hat. Also es ist ja, ob ich jetzt weiblich oder lunar, es steht einfach, es ist einfach Fakt, es steht dafür. Das Weibliche steht für das Lunare. Es ist zyklisch. Wir haben einen Zyklus. Die Frau hat einen Zyklus, das Weibliche hat einen Zyklus und das Solare ist das Männliche. Und für mich sind die Wörter neutral und wenn es eben bei dieser Gender-Thematik, wenn es triggert, dann denke ich, dann hat man damit einfach selbst ein Thema. Und darum bin ich da ganz entspannt. Und ich denke, also in dem Kontext denke ich eben auch, dass auch wenn man sich divers, wenn man sich jetzt nicht zuordnen möchte, weiblich oder männlich, finde ich völlig okay. Es gibt ja auch viele verschiedene Farben. Also es gibt ja dieses Schwarz und Weiß, aber es gibt ja auch alles Mögliche dazwischen. Und es sind ja Polaritäten, es sind wirklich so Extreme und Kategorien. Und wir lernen nun einmal über Kategorien, dass man Dinge einteilen kann. Das vereinfacht einfach vieles. Und dazwischen gibt es ja so viel. Also da gibt es ja alles Mögliche. Und darum, ja. sehe ich das eher so, wie es ist. Für mich ist es einfach ganz ein neutraler Begriff, ja.
Und noch was Nerdiges, aber weil du gerade die Shakti-Energie erwähnt hast und ich mich für die auch sehr begeistere und eben ja auch selbst Yin unterrichte und irgendwann ist mir aufgefallen, ah, man kann Shiva und Shakti letztendlich nicht ganz gleichsetzen mit Yin und Yang. Also ich finde, da gibt es so eine schöne Unterscheidung, für die ich mich irgendwie begeistern kann. Ich bin gespannt, wie es dir damit geht, dass ja bei diesem Konzept von Shiva und Shakti, die Shiva dieses unendliche Bewusstsein ist und das ganz ruhige und unbewegte und Shakti ja die schaffende Energie ist, also da ja durchaus Bewegung ist und Aktivität, während man ja immer bei Yin und Yang das so sehr einteilt in Yin eben passiv und Yang aktiv.
Ja, ich finde es ein schönes Beispiel. Shiva ist so dieser Raumhalter und Shakti ist so diese Kraft, diese Energie auch. Und das ist ein schönes Beispiel. Bei der Geburt ist es ja ganz wichtig, dass wenn der Mann, der Partner dabei ist, ist jetzt auch wieder egal, ob es jetzt zwei Frauen sind, aber wenn jetzt, ich nehme jetzt einfach unser Beispiel, wenn jetzt mein Partner dabei, er war dabei und er musste einfach, das ist eine große Aufgabe, Raum zu halten, wenn die Frau im Gebären ist, oder? Und das finde ich ein schönes Beispiel für Shiva Shakti, wenn es wirklich funktioniert, weil das ist eine große Aufgabe, diesen Raum zu halten. Und im Yin Yang, Yin ist ja nicht nur Ruhe, Yin ist ja auch Chaos, also chaotisch, und Yang ist ja geordnet. Wiederum. Und da finde ich, da kann man schon so ein bisschen Parallelen sehen. Aber ja, natürlich steht zum Beispiel Yang mehr für die Bewegung und Yin dann mehr für die Stille oder den Rückzug. Genau. Aber es gibt eben mehrere Begriffe fürs Yin, wo man dann vielleicht wieder näher auch zu diesem Shiva-Shakti-Konzept kommen kann.
Ja.
Und bei Shakti ist es einfach wichtig, es ist so, wir entdecken auch Shakti in der Meditation. Also das halten wir eben auch diesen Raum, dass also ich bin einfach da mit meinem Bewusstsein und gehe in die Meditation, dass vielleicht sich Shakti zeigen kann.
Und ich finde auch eben die, also ich empfinde diese Shakti-Energie als eine Schöpferkraft, die eben nicht aus diesem Leistung und sondern so was ganz Natürliches, ne, aus einer Yin-Energie heraus zu kreieren und nicht aus so einem starken
Ja,
Druck.
nicht aus dem Kopf, sondern aus der
Genau.
Gebärmutter oder eben
Ja,
aus dem
das ist.
Unterleib. Und da sitzt sie ja dann auch. Also es ist ja nicht, sie kommt ja nicht von oben nach unten, sondern sie kommt von unten nach oben.
Das.
Also nicht der Kopf zuerst, sondern
Ja.
unten.
Ich habe als Vorbereitung auf unser Gespräch auch noch mal in deinen Podcast gehört und eine ganz schöne Folge gehört, die ich den allen hier an die Hand geben kann zum Weiterhören, wo du den gerade schon erwähnten, deinen Partner erwähnst und eure Liebesgeschichte letztendlich erzählst. Es ist eine sehr schöne Geschichte, die, würde ich sagen, können sich alle dann in deinem Podcast anhören und wo du eben auch über den Partner in sein Leben ziehen, mit diesem weiblichen Prinzip ja sprichst. Was mich noch interessieren würde, weil man hat, glaube ich, schon den Eindruck bekommen, dass du ja durchaus ein recht volles Leben hast oder zumindest gibt es viel in deinem Leben, also sowohl beruflich, dann mit deinem Psychologiestudium, dann bist du noch Mama geworden. Das ist ja viel und jetzt sagst du auch noch, du bist eine entspannte Mama anscheinend, das ist gar nicht so schwierig. Also liegt es am weiblichen Prinzip, dass du das alles gut unter einen Hut bekommst?
Ja, das würde ich sagen. Es ist so, dass ich natürlich auch einen Partner habe, wir leben so in einer gleichberechtigten Beziehung, würde ich jetzt sagen. Das ist ganz wichtig. Mache das ja nicht alles allein. Aber prinzipiell denke ich, dass ich schon diese Gelassenheit mitbringe. Und ich habe auch schon ein Reel gemacht, auf Instagram über dieses, wie ich das unter einen Hut kriege. Und zwar, ich habe diesen Perfektionismus, diesen Anspruch nicht. Ich weiß nicht, ob du das Pareto-Prinzip kennst.
Nee.
Mit 20% Aufwand erzielst du 80% der Leistung, aber du musst nochmals 80% Aufwand betreiben, dass du die letzten 20% erreichst, um einfach dieses Perfekt. Ich habe keinen Anspruch, dass ich mega gute Noten mache im Studium. Ich habe auch wirklich, ich habe runtergefahren, also ich arbeite jetzt auch viel weniger als Yogalehrerin. Hatte wöchentliche Klassen viel mehr früher. Ich und mein Partner ist TCM-Therapeut. Wir machen jetzt ein Yin-Yoga-Teach-Training zusammen. Also wir haben so ein bisschen, ich habe so ein bisschen den Fokus auf Dinge gelegt, die einfach, ja, überschaubarer sind. Und finanziell einfach ein bisschen mehr was bringen, genau, weil ich muss ja auch meine Rechnungen zahlen. Aber wir haben jetzt auch in der Mutterrolle, sehe ich mich schon, also wir betreuen unser Kind zu zweit. Ich beginne jetzt nächste Woche ein Praktikum, also bin ich auch 40% im Praktikum. Da schaut mein Partner, dann haben wir viel weniger Einkommen. Aber ich sehe ja diese Metaebene, also es ist jetzt die nächsten zwei, also Miro, unser Sohn, wird 1 Jahr alt Ende Monat und dann sicher noch 1 Jahr wird er von uns betreut und dann haben wir vielleicht, muss ich halt ein bisschen beisteuern mit meinem Ersparten. Darum war es schon mal gut, dass ich so in der anderen Ecke war mit meinem eigenen Geschäft, konnte da noch was Erspartes auf die Seite tun, aber dann, ja, wir leben einfach ganz einfach. Aber für uns ist das Wichtige, diese Zeit, dass wir Zeit haben. Und ich glaube, so das eigentlich gut unter einen Hut zu kriegen. Und dann glaube ich, es ist auch eine innere Haltung. Es ist auch eine Koregulation natürlich dann gegenüber von meinem Sohn. Also wenn ich gestresst bin, dann ist er auch gestresst. Wenn ich entspannt bin, dann ist er entspannter. Genau, und so denke ich schon, dass das weibliche Prinzip mir da sehr geholfen hat. Einfach in diese Gelassenheit und dieses, ja, in dieses Urvertrauen zu kommen und die Dinge, die ich mache, und eben diese Energie auch zu haben. Es braucht ja auch diese Energie. Und ich habe das Gefühl, durch das, dass ich dann auch wieder diese Yin-Zeiten habe oder eben lange diese Yin-Zeit hatte, habe ich jetzt auch wieder viel getankt und jetzt habe ich wieder wirklich viel Energie, um auch wieder ins Yang zu kommen. Und mein Leben ist heute nicht mehr, also ich habe eine Zeit lang wirklich sehr stark nach dem weiblichen Prinzip gelebt. Jetzt würde ich sagen, teilweise wieder mehr im Yang aufgrund des Studiums, aber im Allgemeinen sehr ausbalanciert. Und man kann auch mit einem Kind das weibliche Prinzip leben. Also zum Beispiel, wenn ich die Betreuung übernehme, dann ich plane nicht, wir gehen jetzt, machen das und das und das. Sondern wir stehen auf und dann schaue ich so, wie ist das Wetter, auf was habe ich Lust. Ihn anerkennt dann und sagt dann mein Sohn, auf was dass er Lust hat. Aber und dann machen wir das und ja, und bestellen halt einmal Essen. Ich muss da nicht den ganzen Morgen in der Küche stehen. Also es gibt ja schon Möglichkeiten, um sich ein bisschen Zeit zu schenken. Auch mit Kind, mit Arbeit und ja. Mit Studium.
Und wie sieht deine Yoga-Praxis heutzutage aus? Das hat sich ja sicherlich dann als Mama auch noch mal verändert, oder?
Ja, ich habe dann noch eine Yoga-Ausbildung in Wiesbaden in Deutschland gemacht, eine prä- und postnatale Yoga-Ausbildung, als ich schwanger war. Und gerade nach der Geburt war es dann der zweite Teil, das hat wunderbar gepasst. Ja, also ich habe ganz langsam dann mit Beckenbodenübungen angefangen nach der Schwangerschaft und dann habe ich wieder Yoga praktiziert für mich, auch wieder unterrichtet. Aber heute ist es so, dass ich so einmal in der Woche rund eine Stunde, eineinhalb wirklich sehr kräftiges. Also ich mache entweder Ashtanga-Yoga oder wirklich eine Abfolge, wo ich für mich einfach spontan, intuitiv praktiziere. Also früher habe ich täglich Yoga praktiziert, heute nicht mehr. Das ist auch so. Ich hätte die Zeit dafür wirklich nicht. Aber ich denke, da ich früher so viel gemacht habe, mein Körper kann sich an alles erinnern, fühle mich jetzt auch wieder fit und mache auch sonst gerne Sport. Also ich gehe gerne laufen oder wir gehen viel wandern, nehme das Kind mit. Genau, aber so die Yoga-Praxis ist für mich, und das ist mir echt heilig, einmal in der Woche. Und dann merke ich auch beim Unterrichten, habe ich auch Zeit, Shavasana zu meditieren. Das finde ich auch ganz schön, wenn es diese Gelegenheit gibt. Und manchmal auch bei mir in der Nacht oder bevor ich einschlafe, mache ich so kleine Rituale oder gehe noch kurz in die Meditation oder wenn ich aufstehe. Aber viel mehr Zeit habe ich heute nicht mehr. Es ist für mich, Yoga ist für mich auch dann so im Alltag zu leben. Also, dass ich einfach dieses Gefühl von Verbundenheit, von Achtsamkeit, ich bin nicht immer achtsam, definitiv nicht, aber dass ich das so in diesen Alltag integriere, das ist für mich dann das Yoga. Und dafür habe ich wirklich mehrere Jahre geübt auf der Matte, dass ich das jetzt einfach mitnehmen kann in den Alltag. Ja.
Sehr schön. Und jetzt kann ich mir vorstellen, dass viele schon neugierig sind, wie können sie mehr über das weibliche Prinzip lernen? Was gibt es für Angebote? Du hast schon was erwähnt, dieses Einjahresprogramm. Magst du dazu noch mal was erzählen?
Ja, also das habe ich auch zyklisch aufgebaut. Es gibt so diese Module Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Das ist in Schwellbrunn, da wo ich gelebt habe, im Appenzellerland. Das ist so bei uns, würde ich mal sagen, ein sehr, da gibt es auch viele Heiler im Appenzellerland. Sehr viel Energie, sehr viele Kraftorte. Da machen wir diesen Jahreskurs und da kann man einfach einsteigen, also im Herbst, Winter, egal. Und die Gruppe verändert sich immer wieder. Das ist mir ganz wichtig, eben mit dieser Veränderung zu arbeiten auch. Immer tolle Frauen. Es dürfen auch Männer teilnehmen. Genau. Das ist ein Programm von mir, das ich gebe. Dann mache ich auch 1-zu-1-Coachings. Die setzen sich auseinander. Da gehen wir auch an einen Ort. Das kann ein persönlicher Kraftort sein oder wir gehen an einen Kraftort. Im Sommer ist es möglich, im Winter ist es dann eher zu Hause. Und da machen wir auch so ein bisschen Coaching über das weibliche Prinzip oder eben so eine Heilreise. Schauen einfach das aktuelle Thema an und dann aus der Sicht des weiblichen Prinzips, wie das, wie man mit diesem Thema jetzt navigieren könnte. Und dann sind natürlich ganz viele Retreats auch, zum Beispiel Ikaria, die Insel, wo ich auch, wo die Lehrerin lebt. Ich kann sie auch noch gerne per Namen erwähnen, das ist Simone Leona Huber. Sie lebt da. Da habe ich auch sehr viel gelernt über das weibliche Prinzip. Das ist eine Insel in der Ägäis, gehört zu den Blue Zones, also zu diesen Inseln oder Orten auf der Welt, wo die Menschen eben überdurchschnittlich alt werden. Es ist eine enorme Kraftinsel. Also es ist wirklich Wahnsinn. Also ich habe durch das weibliche Prinzip auch eine Hellfühligkeit entwickelt. Und auf dieser Insel kann man sehr gut üben, weil sie so stark schwingt. Genau. Da gibt es auch ein Retreat im Herbst. Da hat es jetzt über Oktober, so also Mitte Oktober, auch noch 1, 2 Plätze frei, wenn jemand Lust hat, noch ein bisschen den Sommer zu verlängern auf Griechenland. Genau. Und sonst auch in den Retreats. Ich mache ja verschiedene Retreats. Da unterteile ich das, weil nicht alle sind schon, interessieren sich erstens für das weibliche Prinzip. Aber ich denke, in Zukunft werde ich mehr machen in diese Richtung. Also wir haben schon was im Programm, was sehr spannend sein wird, dass wir dann vielleicht in 2026 kommen. Das ist so ein Retreat für Frauen mit Heilkräutern, wo ich das weibliche Prinzip unterrichte und eine Kräuterfee, ja, eine Kollegin von mir, sie kennt sich gut mit Heilkräutern aus, sie kann dann wirklich über Frauenkräuter sehr viel erzählen und kann man Tinkturen machen, Räucherstäbchen aus diesen Kräutern, die man findet in der Natur. Also so in diese Richtung wird es sicher mehr geben. Genau.
Toll. Und dann ja auch noch das schon erwähnte
Genau.
Yin-Yoga-Teacher-Training mit deinem Partner. Das finde ich auch eine ganz tolle Kombination dann,
Ja.
weil eben im Yin-Yoga ja TCM eine große Rolle
Ja.
spielt und nicht jeder von uns, die eher aus der Yoga-Tradition kommen, kann halt auch mit diesem Wissen dann aufwarten übers TCM. Und dann
Genau.
ergänzt ihr euch natürlich super, weil er ja eben im TCM zu Hause ist, ne?
Ja, das ist schon wichtig, weil ich kenne jetzt die Meridiane, aber ja, halt so, wie ich es gelernt habe in einem In-Yoga-Teach-Training. Und wenn dann irgendwie Fragen kommen, tiefer, dann stehe ich völlig an und der kann dann sehr kompetent natürlich das erklären. Und das ist eben auch schön, dass er einfach auch weiß, was das weibliche Prinzip ist. Also es ist so. Es war so, wow, ich muss ihm nicht erklären, was es ist. Er weiß es einfach, was es ist. Und ja, das ist echt toll. Und eben, ja, Yin, das ist klar, das Yin-Yoga-Teach-Training. Das unterscheide ich aber doch noch gerne vom weiblichen Prinzip, weil für mich wäre jetzt Yoga nach dem weiblichen Prinzip wirklich so dieses, ich spüre einfach in meinen Körper und schaue schon auch dieses Langsame. Es ist so ein bisschen das Runterfahren und das. Aber so ein bisschen, was tut mir gut? Was möchte ich? Was möchte mein Körper? Und wenn ich ja Yin-Yoga unterrichte, dann habe ich ja auch wieder diese Struktur. Wir gehen diesen Herzmeridian an und dann machen wir gewisse Übungen für diesen Herzmeridian. Genau, aber sicherlich hat das Yin-Yoga ganz viel zu tun mit Yin. Aber wir unterrichten das, also ich unterrichte das nicht, das weibliche Prinzip, die ganze Philosophie. Die kommt nicht, die kann ich nicht noch in diese 50 Stunden Yin-Yoga-Teacher packen. Also wäre es, würde gar nicht gehen. Es ist dann wirklich Konzentration auf diese Posen. Und das, wir erklären natürlich auch Yin und Yang, und ganz klar. Aber es, ja, es würde dann den Rahmen sprengen.
Aber es ergänzt nicht, ne? Hat sich natürlich
Ergänzt.
beides gut, ne?
Genau. Ja, genau.
Schön. Ich habe noch ein paar Abschlussfragen. Hast du vorher noch was auf dem Herzen, was du gerade noch loswerden willst?
Nein.
Okay. Dann schieße ich los. Ashtanga-Yoga oder Yin-Yoga?
Abhängig von meinem Zustand.
Mysore oder Rishikesh?
Das ist auch, ich würde sagen, nächstes Mal Rishikesh. Ja. Rishikesh.
Disziplin oder Müßiggang?
Müßiggang.
Wenn es kein Yoga geben würde?
Ah, dann wäre die Welt ein bisschen, ja, ein bisschen fader, weniger lebenswert, wie sie mit Yoga ist.
Wenn jeder Mensch Yoga machen würde.
Ja, dann denke ich, dann wäre das Reflexionspotenzial größer, und auch die Welt ein bisschen ein friedvollerer Ort.
Ich danke dir sehr. Es hat mich sehr gefreut, dir zuzuhören und mehr über das weibliche Prinzip und über dein Leben zu erfahren. Ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, danke dir, Lea, fürs Interview. Und ja, war schön, mit dir zu plaudern.
Ja, das war das Gespräch mit Melanie. Was nimmst du daraus für dich mit? Hast du Gemeinsamkeiten feststellen können? Spricht dich das weibliche Prinzip an? Hast du einen guten Eindruck bekommen, was es ist? Melanie und ich haben danach uns noch ausgetauscht und sie sagte, dass es letztendlich etwas ist, was man erfahren und spüren muss, um es vollumfänglich zu begreifen. Ich denke aber, dass ihr hier einen ganz guten Eindruck gewonnen habt und vielleicht könnt ihr es ja auch nachspüren. Für mich fühlt es sich an nach diesem Weg aus dem Innen heraus, eben nicht so getrieben und nicht so aus dem Kopf und Verstand gesteuert, sondern eben ein Leben in Hingabe, bei dem man so mehr der inneren Führung folgt und dann auch das Leben oder das Universum den Rest tun lässt. Die Links zu Melanie findest du natürlich in der Podcast-Beschreibung. Man kann inzwischen auch bei Spotify Kommentare dalassen zu jeder Folge, habe ich entdeckt. Also nutze sehr gerne diese Funktion und wenn du auf Spotify hörst, lass uns gerne einen Kommentar da. Vielleicht geht es auch auf dem Kanal, auf dem du unterwegs bist. Das ist immer ganz schön, Rückmeldung zu bekommen. Ja, wenn du Fragen hast, melde dich gerne bei Melanie oder bei mir. Und dann freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Alles Liebe für dich und Namaste.